Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in unseren jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Bier und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge unseres Podcasts. Diesmal nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise aufs Wasser. Denn statt in die Kälte abzutauchen, setzen wir die Segel und genießen eine frische Brise. Heute dreht sich alles um den Segelsport. Und Segeln ist nicht nur ein Sport, sondern gewissermaßen auch eine Kunst, bei der Wind, Wasser und Technik in perfekter Harmonie zusammenkommen müssen. Es erfordert nicht nur physische Stärke, sondern auch taktisches Geschick und ein tiefes Verständnis der Natur.
Und wir haben eine ganz besondere Gästin an Bord. Alisa Stuhlemmer, professionelle Seglerin, Olympiamedaillengewinnerin und seit neuestem auch ambitionierte Windsurferin. Alisa hat schon zweimal bei Olympia im Nagra 17 teilgenommen und in Tokio 2021 die Bronzemedaille geholt. Jetzt wagt sie den Sprung in eine neue Disziplin, das Windsurfen. Wie es dazu kam, welche Herausforderungen sie in Marseille 2024 gemeistert hat und was sie an der Kieler Woche so besonders findet, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Also lehnt euch zurück, stellt euch den Wind um die Nase vor und lasst euch von Alisa in die faszinierende Welt des Wassersports entführen. Viel Spaß beim Zuhören.
Servus Alisa, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, das ist doch mal eine schöne Begrüßung hier. Und
ja, du musst ja jetzt, ne?
Genau. Und du hast natürlich auch die Ehre, wie alle unsere Gäste. Wir dürfen eine Frage für dich aus dem Fragensäckchen ziehen. Dadurch, dass du uns jetzt per Zoom zugeschaltet bist, wird der liebe Olli die Rolle der Losfee übernehmen und eine Frage herausziehen. Und wir sind gespannt, welche es ist. Ich übergebe an dich, Olli.
Gib dir Mühe.
Was war dein größter sportlicher Erfolg abseits der eigenen Sportart?
Das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich würde ich sagen, waren das wahrscheinlich die Skirennen im Skiurlaub. Weil da waren, also dadurch, dass mein kleiner Bruder und ich beide so mit plus minus 3 Jahren Skifahren gelernt haben, waren wir immer noch relativ jung dann natürlich in den Skirennen. Ja, dann aber auch immer schon recht früh recht gut. Und irgendwann bin ich mal Dritte geworden. Das war, also da erinnere ich mich nicht
dran. Ja, sehr cool. Ist es allgemein so ein Ding bei dir, der Wintersport? Einfach auch so als Abwechslung zu deinem Sommersport?
Ja, voll. Also ich bin mit Skifahren quasi dann doch aufgewachsen im Winter, auch wenn es ein bisschen ein Stück zu fahren ist von uns aus in die Berge. Aber es ist hängen geblieben. Also ich fühle mich da immer noch total wohl. Und mir gibt Skifahren im Winter und in den Bergen sein, im Schnee. Schon sehr, sehr viel.
Sehr schön, sehr schön. Aber man muss ja auch dazu sagen, du kommst ja aus Kiel. Was ist denn da so die nächstgelegene Möglichkeit zum Skifahren? Wo seid ihr da immer hingefahren?
Tatsächlich, also wahrscheinlich so distanzmäßig ist Norwegen wahrscheinlich kürzer als, also nach Österreich zu fahren. Wir waren aber tatsächlich immer in Österreich, weil Eltern, also das, was mir erzählt wurde, ist, die Berge in Norwegen sind nicht steil genug. Deswegen fahren wir nach Österreich.
Okay, in Norwegen wird mehr Biathlon gefahren, ne?
Ich war noch nie in Norwegen tatsächlich. Also ich kann das gar nicht sagen. Weder zum Segeln noch zum Skifahren.
Aber gut, wir gehen wieder zurück zu deiner Heimat. Und zwar wollen wir ein bisschen auf Kiel schauen, weil Kiel ist ja auch eine Stadt, die weltweit für ihren Segelsport bekannt ist. Und zudem ist es ja auch deine Heimat. Wie hat dich das Aufwachsen in dieser Umgebung geprägt?
Ja, komplett. Also die Tatsache, dass ich heute hauptberuflich quasi Seglerin bin, wäre auf jeden Fall nicht entstanden, wenn wir nicht in Kiel gewohnt hätten. Also meine Eltern sind hierher gezogen, dann bin ich irgendwann auf die Welt gekommen und wir hatten ein schickes Boot liegen. Also im Hafen, so eine 9-Meter-Yacht, wie man das irgendwie klassisch kennt aus den meisten Häfen, die man an der Ostsee so hat. Und ich habe darauf mehr oder weniger jedes Wochenende dann laufen gelernt. Also wir haben da den größten Teil der Freizeit verbracht unter der Woche und an den Wochenenden. Haben dann immer so kleinere Touren nach Dänemark gemacht oder in die umliegenden deutschen Häfen und haben den ganzen Sommerurlaub auf dem Schiff verbracht zusammen. Von daher, da kam halt die Liebe zum Segeln dann her.
Das heißt, man kann sagen, Segeln war eigentlich von klein auf präsent bei dir.
Ja, nicht in dem Leistungssportumfeld, in dem ich jetzt mich bewege. Meine Eltern sind zwar schon auch so kleinere Wettkämpfe gesegelt, aber alles mit sehr viel so auf einem Hobby-Breitensportniveau. Aber ja, Segeln an sich so im allgemeinen Umfassenden schon.
Und gibt es da auch besondere Erinnerungen an deine ersten Segelerfahrungen auf der Kieler Förde?
Meine ersten Segelerfahrungen waren ja so früh, dass ich mich da selber gar nicht mehr dran erinnern kann. Was ich total cool finde, ist, dass man irgendwann, so bei mir war das wahrscheinlich mit 7 oder 8 Jahren, habe ich dann segeln gelernt auf dem Opti. Das ist so das kleinste Boot, was man segeln kann. Und da werden die Kinder halt reingesetzt, teilweise schon mit 5. Das ist sehr, sehr früh, aber so das normale Einstiegsalter ist so 6, 7, 8 Jahre. Und irgendwann hat man so den Moment, da hast du das Gefühl, du hast das unter Kontrolle. Du weißt, wie du steuerst, du weißt, wie du von A nach B kommst. Und das fühlt sich dann an, wie wenn man mit 18 das erste Mal alleine mit dem Auto irgendwo hinfahren darf, weil man einen Führerschein hat und jetzt nicht mehr mit den Eltern irgendwo hinfahren muss. Und guckst halt so die Förde lang und bist so, boah, ich könnte jetzt hier bis nach Dänemark fahren. So, mir steht einfach die Welt offen. Mhm. Und das Gefühl zu haben, so mit 7, 8 Jahren, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Also so diese pure Freiheit von, boah, ich kann jetzt hier hin, wohin ich auch fahren will. Das ist cool.
Und wie ist es jetzt so für dich, wenn du so auf Reisen bist, auf Wettkampfreisen und dann nach längerer Zeit auch dann wieder zurück in die Heimat nach Kiel kommst? Wie fühlt sich das für dich an?
Superschön. Ich freue mich immer, von nach Hause zu kommen. Und ich genieße es auch immer noch, mit meinen Eltern auf dem Schiff unterwegs zu sein und auch mal nicht selber zu steuern oder so, sondern mich einfach durch die Gegend fahren zu lassen, mit einem Buch in der Sonne.
Das ist doch schön. Man muss ja auch sagen, Kiel hat ja schon auch eine starke maritime Kultur. Wir sind jetzt zwar aus dem Stuttgarter Kreis, das heißt aus dem Süden Deutschlands, aber man bekommt ja da trotzdem schon so mit, wie so die Kultur in Kiel auch ist. Und würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen deine Karriere so beeinflusst oder auch inspiriert hat, dass du einfach auch in einer segelsportorientierten Stadt lebst?
Schon, weil einfach die Wege so kurz sind. Also auch zu jeder anderen Wassersportart. Ich habe zwar so Kitesurfen und Windsurfen natürlich jetzt erst sehr spät gelernt quasi. Das hätte man auch viel früher machen können. Aber ich war halt immer am Wasser und auch in der Distanz, dass ich selber mit dem Fahrrad immer die Möglichkeit hatte, zum Wasser zu kommen in irgendeiner Form, mit Freunden mich am Strand zu treffen oder auch zum Segeln zu treffen, dann als wir quasi ein bisschen eigenständiger waren.
Wenn wir jetzt natürlich an Kiel denken und auch an Segeln, dann müssen wir natürlich auch über die Kieler Woche sprechen. Ist ja wahrscheinlich auch für dich immer wieder ein Highlight, so ein großes internationales Segel-Event bei dir in der Stadt zu haben. Ist ja mehr oder weniger auch ein Heimspiel für dich. Was macht dieses Event so besonders?
Einfach, also die Größe vor allem. Es sind halt so viele Klassen und ja nicht nur olympische Segeldisziplinen. Da kommen die ganzen so vorolympischen Disziplinen, also die Juniorenbootsklassen kommen da auch hin. Dann ist alles, was irgendwie mit Breitensport zu tun hat und eine Klasse hat in Deutschland dort. Aber auch Offshore-Segeln und so Langstrecke, da gibt es ja noch ganz viele andere Kategorien, die auch mit vertreten sind. Das heißt, so seglerisch trifft sich einfach unfassbar viel dort. Man trifft halt auch viele Menschen wieder, die man so meistens das ganze Jahr über nicht sieht. Und dann kommen irgendwie auch so Sportler, die schon aus dem olympischen Bereich quasi, also ihre Karriere beendet haben. Und dann coachen die doch nochmal während der Kieler Woche, weil natürlich irgendwie alle händeringend Motorboote und Trainer brauchen in der Woche. Viele alte Freunde, Bekannte wieder. Das ist halt super schön. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Volksfest, was dann immer so die Partys ab und zu auch ganz cool macht. Aber es macht natürlich auch die Stadt unfassbar voll. Also Unterkünfte zu finden während der Kieler Woche ist gar nicht einfach. Vor allem für die Sportler, wo dann auch häufiger mal nicht so mega früh ein Jahr vorher entschieden wird, okay, nächstes Jahr fahre ich zur Kieler Woche. Das macht es auf jeden Fall schwierig. Von daher bin ich immer ganz dankbar, dass ich da wohne und dieses Unterkunftsproblem auf jeden Fall nicht habe.
Welche persönliche Erlebnisse verbindest du jetzt mit der Kieler Woche? Du bist ja, du hast wahrscheinlich auch schon sehr oft jetzt selbst teilgenommen.
Ich glaube tatsächlich so das Coolste war, dass ich ja mit der Kieler Woche aufgewachsen bin und das dann schon immer auch als Kind so ein cooles Event war, selbst wenn man noch nicht mitsegeln konnte, weil einfach so zu Hause ist voll, da sind überall Leute, es gibt ganz viel anzugucken und zu machen, auch für junge Menschen. Und dann wurde die Kieler Woche von Audi gesponsert und die haben so einen Opti-Cup stattfinden lassen. Und da wurde ich dann für nominiert, dass ich den Audi Opti-Cup mitfahren darf. Und das war quasi so meine erste Kieler Woche-Teilnahme in klein. Aber es war halt trotzdem ein Wettkampf innerhalb der Kieler Woche. Und das war, glaube ich, für mich so das Aufregendste, dass wir da diesen Opti-Cup gesegelt sind und mit Audi auch ein großes Fotoshooting mit einem Helikopter gemacht haben, mit 30 Opti-Kits, also mit so mit diesen Mini-Booten und mit zwei von Audi gesponserten großen Yachten. Und die uns da über die Förde gelotst haben, um coole Bilder zu kriegen aus dem Helikopter. Das ist eine meiner besten Kieler Woche-Erinnerungen tatsächlich.
Du bist jetzt auch Mitglied im Kieler Yachtclub. Das ist ja eine große Institution, auch in Kiel. Wie wichtig war dieser Verein für deine sportliche Entwicklung?
Mega wichtig. Also ich bin quasi von Anfang an da gewesen. Die haben mega coole Jugendarbeit gemacht und mich dann vom Opti wirklich quasi zu den Wettkämpfen begleitet und natürlich auch dadurch meinen Eltern total viel abgenommen, weil das eine gute Gruppe war, mit der man so reisen konnte. Die hatten relativ große Trailer, da kommen dann viele Boote auf einen Anhänger und fahren halt von an jedem Wochenende irgendwo hin. Meine Eltern haben das immer gerne begleitet, aber es war halt nicht zwangsweise so, dass sie jedes Wochenende mit mussten. Und dann ging das halt im so bisschen älteren Jugendbereich, sind wir dann zu zweit auf dem Boot gesegelt, das heißt 29er. Da ging es dann weiter und es sind halt ganz viele so, dass da Trainer da sind, dass wir Clubboote hatten, die man mieten konnte am Anfang und wir nicht direkt ein eigenes Boot kaufen mussten. Das sind schon alles Sachen, die haben das halt extrem gefördert und überhaupt auch erst möglich gemacht, weil das sonst für meine Eltern auch finanziell gar nicht drin gewesen wäre.
Neben der Kieler Woche müssen wir natürlich auch über den prestigeträchtigen America's Cup reden. Welche Auswirkungen hat denn der America's Cup auf die Popularität des Segelsports weltweit?
Ich glaube, Popularität ist das eine, aber vor allem Entwicklung ist halt das andere. Also das ist ja eine riesengroße Design-Competition, in der ganz, ganz viel Bootsdesign entwickelt wird. Und davon merkt man halt krass jedes Mal, wenn die im America's Cup so einen Durchbruch schaffen wie Wingsegel oder Foiling, dass das sofort ein, zwei Jahre später, wenn überhaupt, sich auch in den kleineren Bootsklassen ankommt und da genauso den Segelsport revolutioniert. Von daher würde ich sagen, Popularität ist das eine, aber der viel größere Aspekt, den wir auch zu spüren bekommen, ist ja, ist dieser Design-Aspekt und dass sich unsere Sportart halt mit jedem America's Cup sehr weiterentwickelt, weil da unfassbar viel Geld und ja auch einfach menschliche Power eingesetzt wird, um die Sportart weiterzuentwickeln.
Ja, wir haben auch so ein bisschen recherchiert zum Thema Segeln und da haben wir auch herausgefunden, dass Segeln ja schon eine der schönsten und spannendsten Sportarten ist, die es gibt. Was macht denn das Segeln für dich so spannend und vor allem, wie unterscheidet sich das Segeln auch, sag ich mal, von normalen Sportarten?
Ich finde es mega cool, in der Natur zu sein. Also eine Outdoor-Sportart zu machen, ist für mich ein Riesenpunkt. So im Sommer bei strahlendem Sonnenschein, Wind in der Halle zu stehen, da würde ich wahnsinnig werden. Und dann ist Segeln unfassbar komplex. Also während in anderen Sportarten man, glaube ich, schnell in so einen Trott verfällt, dass man irgendwie jeden Tag das Gleiche macht und sehr, sehr viel Durchhaltevermögen braucht, auch vom Kopf her immer wieder das Gleiche in ganz kleinen Details zu trainieren, sind wir halt beim Segeln immer konfrontiert mit anderen Orten, mit anderem Wind, mit Strömung, mit, und dann geht es halt los mit, wir machen Athletik, wir machen Vermessung des Equipments und beschäftigen uns mit Ingenieurwissenschaften, um aus dem Equipment, was wir haben, das Beste rauszuholen. Dann machen wir Taktik, Strategie, weil das natürlich auch schon ein Spiel ist davon, wo schicke ich denn die anderen hin und wie schaffe ich, dass die in die falsche Richtung fahren und ich in die richtige. Dieses Rennen hat ultra viele Aspekte, also allein starten ist halt ein riesen Trainingsblock. Dann haben wir aber noch keine Manöver gemacht, wir sind noch nicht gerade ausgefahren, wir wissen noch nicht, wie wir schnell fahren. Und da gibt es so viele Trainingsinhalte, die ultra Bock machen, dass ja, dass so die Freiheit auf dem Wasser, Komplexität der Sportart, das sind schon die Sachen, die dann das ausmachen am Ende.
Ich glaube, Komplexität ist auf jeden Fall der richtige Begriff. Wie würdest du es jetzt denn machen, wenn jetzt dich zum Beispiel jemand anspricht zum Thema Segeln und das ist jetzt ein Laie und weiß nichts über Segeln? Wie würdest du das Segeln einem erklären, der jetzt selber noch nie so richtig damit konfrontiert wurde?
Okay, grundsätzlich, ich glaube, wenn wir uns auf das olympische Segeln spezifizieren, was ja das ist, was ich mache, dann würde ich dem erstmal erklären, okay, wir haben 10 olympische Disziplinen. Davon sind vier eigentlich gar keine Boote, sondern männlich-weiblich Kitesurfen und männlich-weiblich Windsurfen. Wir sind alle olympischer Segelsport, weil wir das gleiche Rennformat teilen. Und das Rennformat ist, wir haben eine Startlinie, wir starten alle zusammen an der gleichen Startlinie, die gebildet wird von einem Startschiff und einer Tonne auf der anderen Seite der Startlinie. Wie es in der Regel, es gibt Ausnahmen, gegen den Wind ausgerichtet. Das heißt, der erste Weg, den wir fahren, ist immer gegen den Wind. Und das Rennen funktioniert an sich wie ein Formel-1-Rennen. Also alle starten zusammen, man fährt einen Kurs ab, der mit Bojen ausgelegt ist. Wer als erstes im Ziel ist, gewinnt das Rennen. Über so eine Woche fahren wir halt ganz viele Rennen. Und wer am Ende die meisten Rennen gewonnen hat, beziehungsweise die wenigsten Punkte gesammelt hat bei uns, quasi für den Rennsieg bekommt man einen Punkt, für den zweiten Platz zwei Punkte. Wer am Ende der Woche die wenigsten Punkte gesammelt hat, gewinnt die Regatta. Das wäre erstmal so das Grundlegende. Und dann geht das los mit Strategie, Taktik. Wenn wir gegen den Wind quasi den ersten Schlag oder das erste Stück dieses Rennens starten, dann können wir nicht gegen den Wind segeln. Das heißt, wir fahren immer so grob im 45-Grad-Winkel zum Wind und müssen quasi zickzack unsere Route wählen. Dadurch, dass der Wind jetzt aber dreht, also ja nicht komplett konstant ist in der Richtung, verändert sich dieser Winkel immer so ein bisschen. Und was wir versuchen, ist einmal also auf dem Wasser zu lesen, okay, wie stark ist der Wind, wo, wenn ich jetzt nach rechts fahre, ist er da stärker als auf der linken Seite. Und ist er gerade ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen weiter links von der Windrichtung? Und wie fahre ich quasi diesen Zickzack so, dass ich die kürzeste Strecke fahre? Aber auch dahin, wo halt der meiste Wind ist, damit ich ein Stück schneller fahren kann.
Total spannend, wie ich finde. Das hast du auch echt schön erklärt, also danke dafür erstmal. Aber ich finde auch dieses Thema Windlesen einfach so spannend, weil es ja auch wirklich eine Fähigkeit ist, die man ja erstmal erlernen muss. Also ich kann mir ja gut vorstellen, dass das ja schon auch mitentscheidend ist, dass man den Wind richtig liest. Also hast du da irgendwie so spezifisch für trainiert oder ist es einfach was in Fleisch und Blut übergeht, wenn man einfach mit dem Sport tagtäglich konfrontiert ist?
Beides. Du kannst es ja mal ausprobieren, wenn du auf dem Bodensee das nächste Mal schwimmen bist. Dann kannst du mal diese kleinen Riffeln im Wasser angucken und mal gucken, so aus welcher Richtung die kommen und ob die manchmal dichter zusammen sind oder weiter auseinander. Und dann kannst du dich mal hinstellen, so einen halben Meter übers Wasser und gucken, ob du dunklere und hellere Flecken erkennen kannst im Wasser, die nicht von der Sonne und den Wolken kommen, sondern davon, dass da mehr oder weniger Wind ist. Das ist so die Grundlage, erstmal einfach Wasserfarbe so ein bisschen lesen zu können. Und natürlich übernimmt man das ein bisschen, also aufs Wasser zu gucken und gar nichts zu sehen, geht halt irgendwann nicht mehr. Aber es gibt auch so viele Aspekte, die wir wirklich spezifisch trainieren müssen und die ich auch immer noch sehr spezifisch trainiere, die auch ortsgebunden sind. Also wenn Strömung gegen Wind steht zum Beispiel, dann sieht das Wasser auch ganz anders aus. Mhm. Licht ist ein Riesenfaktor, so Luftfeuchtigkeit, gibt so viele Faktoren, die quasi auch den Blick auf das Wasser verändern, dass wir jedes Mal, wenn wir an einen neuen Ort kommen, uns da auch quasi so auch mit Sonnenbrillen und so einfach drauf einstellen müssen.
Aber wenn du jetzt sagst, es ist wie ein Formel-1-Rennen, dann müsste es ja eigentlich heißen, dass jeder dieselbe Route fährt. Aber es gibt ja doch die Möglichkeit, verschiedene Routen zu fahren, oder? Zumindest habe ich das bei Olympia gesehen.
Ja, also wir fahren erstmal grundsätzlich um die gleichen Tonnen. Es gibt eine Tonne, wenn man mit dem Wind von hinten gekommen ist und dann umdreht und wieder mit dem Wind von vorne segelt das nächste Mal. Da gibt es zwei Tonnen. Man kann sich aussuchen, welche man nimmt. Die liegen aber sehr nah beieinander. Früher gab es mal nur eine, mittlerweile gibt es zwei und damit halt ein paar mehr taktische Optionen, um das Rennen nochmal ein bisschen spannender zu machen.
Und was würdest du jetzt sagen, welche grundlegenden Fähigkeiten braucht man, um so ein Segelboot zu steuern, außer den Wind lesen zu können?
Ich würde sagen, also gar nicht so viel. Du kannst ja auch ein Auto fahren. Wieso solltest du nicht Boot fahren können?
Da ist was dran, aber ich finde schon, dass ja bei euch auch immer so dieser volle Körpereinsatz ja vor allem herauskommt, wenn man sich das mal anschaut. Also du bist da wahrscheinlich schon platt nach einem Rennen, oder?
Voll. Richtig platt. Also es ist super anstrengend und es ist auch so, dass man meistens mit noch mehr Einsatz auch noch mehr erreichen kann. Also es ist selten so, dass wir wenn sehr, sehr wenig Wind ist in bestimmten Disziplinen, ist es so, dass wenig Bewegen tatsächlich auch manchmal gar nicht so schlecht ist. Aber in der Regel powern wir uns da schon maximal aus.
Ich finde, bei so Rennen, wenn man das im Fernsehen sieht, das ist immer so verblüffend, weil wenn man immer die Vogelperspektive sieht, dann sieht es ja irgendwie immer so entspannt aus, wie er dann so halt schön übers Meer tuckert. Und dann, wenn man dann die Fernsehaufnahmen vom Boot aus sieht und man sieht, wie viel er da arbeitet und wie er da rechts und links hier rumrennt und dann halb aus dem Boot raushängt und dann von rechts wieder nach links geht und von links wieder nach rechts. Ich finde das total verblüffend und ich glaube, da sieht man auch erst in den Nahaufnahmen, wie viel Technik und Taktik da auch wirklich dahinter steckt.
Mhm. Ja, ich finde es total schön, dass du es wahrgenommen hast. weil wir natürlich schon den Ruf haben, eine Sportart zu sein, wo man sich auch gut mit dem Buch hinlegen kann, was man ja auch kann in Teilen des Segelsports. Aber das ist eben nicht das, was wir auf olympischem Niveau machen.
Genau, wir sind ja immer noch beim Sportsegeln hier. Und tatsächlich eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte, die wir uns auch so ein bisschen vor der Podcast-Aufnahme gestellt haben, die Frage ist, es gibt ja immer diese, also bei euch ist ja immer die Rede von Knoten in der Seemannssprache. Das heißt, wenn es um Geschwindigkeit geht, dann gebt ihr ja alles in Knoten an. Weißt du eigentlich, woher der Begriff Knoten kommt? Also warum wird auf dem Wasser die Geschwindigkeit in Knoten gemessen?
Es wahrscheinlich recherchiert.
Ich habe es nicht recherchiert, nein.
Okay. also ganz genau weiß ich es nicht. Es gibt, glaube ich, also ich meine, das mal gesehen zu haben irgendwo im Fernsehen, dass die früher von den Booten so eine Leine mit Knoten irgendwie reingeworfen haben und dann irgendwas gemessen haben, um ihre Geschwindigkeit zu bestimmen. Und diese Leine hatte eben Knoten und je nachdem, wie viele Knoten da rausgelassen wurden, so schnell waren die halt. Und daher kommen die Knoten
Ach.
als Geschwindigkeitsangabe.
Okay, faszinierend. Man muss schon sagen, es ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass bei euch alles in Knoten angegeben wird,
Ja.
ne? Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Geschwindigkeiten sind, wie schnell werdet ihr denn?
Mit welchem Untersatz?
Ja, also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel zum Nakra 17 gehen, so.
Ja, 27,4 Knoten war Top Speed.
Wow, okay. 27,4 Knoten. Dann sind wir jetzt wieder bei der Umrechnung. Das sind dann 50 km/h pro Stunde.
Ja.
Hat der Oliver gerade
Ohne
umgerechnet.
Anschnallgurt.
Ja, das ist schon krass. Bist du da auch schon mal irgendwie, also bist wahrscheinlich schon noch ein paar Mal aus dem Boot gefallen, oder?
Nicht nur ein paar Mal.
Krass. Und was macht man in so einem Moment, wenn man aus dem Boot fällt? Wie geht's da weiter?
Also aus dem Boot fallen ist so ein bisschen natürlich nochmal was Eigenes, weil es passiert meistens nur, wenn ich mich nicht gut eingehakt habe.
Mhm.
Und dann gibt es so ein paar lustige Sachen, dass ich, also meine Position war ja vorne, dass ich die Segel getrimmt habe. Das heißt, es gab auch immer einen Moment, wo ich das dritte Segel hochziehen musste und das stand ich halt relativ frei auf diesem Boot, was dann durch meinen Segelpartner da irgendwie mit 20 Knoten um die Kurve fährt. Und das fliegt übers Wasser, das heißt, da ist irgendwie ein halber Meter Luft dazwischen. Der Untergrund ist ja aber nicht platt, sondern wir segeln bei Welle. Das heißt, das ist total ruppig und wackelig die ganze Zeit. Und wenn er einen Fehler macht oder da einfach eine Welle ist oder irgendwas, was quasi den Flug beeinträchtigt, dann kennt man das ja, das Boot stoppt ab. Wie im Auto auch und du fliegst so nach vorne. Da vorne war aber nichts. Da war halt, wir sind mit Katamaran gesegelt, wir haben einen Rumpf quasi rechts, einen links, in der Mitte ist das so mit so Streben verbunden und ein Trampolin, auf dem ich gestanden habe. Und vorne ist halt ein Loch. Und dann bin ich halt, anstatt stehen zu bleiben, wenn ich das nicht hingekriegt habe, vorne durch dieses Loch kopfüber ins Wasser gefallen. Und
Gott.
dann kommt ja noch das ganze Boot von hinten. Das heißt, da ist dann eigentlich nur die Aufgabe klein machen und hoffen, dass man nicht überfahren wird, weil das ist richtig schmerzhaft. Wenn dann so die Tragflächen, auf denen eigentlich dieses Boot fährt, quasi über einen rüberfahren. Das gleiche Problem hat man aber außen, wenn man ins Wasser fällt, tatsächlich auch, dass eigentlich die größte Gefahr ist, dass man entweder von seinem eigenen Boot überfahren wird oder von den anderen Booten, die danach kommen. Deswegen tragen wir dauerhaft Helme, also wir haben eine Helmpflicht und auch die Pflicht, buntfarbige Helme zu tragen, damit man im Wasser einfach gesehen werden kann. Das heißt, so weiß, schwarz, irgendwie hellblau oder so wäre halt nicht drin gewesen.
Da war es schon mal so, dass dich ein anderes Boot dann retten musste, weil dein eigenes Boot dann, wenn du runterfährst, mehr oder weniger weg war.
Wir sammeln uns dann gerne mal gegenseitig ein. Also so, wenn ich noch auf dem Boot bin, mein Segelpartner ist nicht mehr da, dann sammle ich ihn ein oder andersrum. Oder es ist halt mal ein Trainer, der einen einsammelt, einfach weil es einfacher ist. Aber so, dass ich jetzt in der Wettfahrt tatsächlich von wem anders eingesammelt werden müsste, nicht.
Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, dass es viele verschiedene Bootsklassen im Segelsport gibt. Da wollen wir jetzt mal noch näher drauf eingehen. Kannst du versuchen, uns mal einen Überblick zu geben, was es denn alles für Bootsklassen im Segelsport gibt?
Olympisch hatte ich ja schon gesagt, wir haben 10 olympische Disziplinen. 4 davon sind Boardsportarten, zweimal, also männlich-weiblich Kitesurfen, männlich-weiblich Windsurfen. Dann haben wir Katamaran, da gibt es nur eine Disziplin, die wird mixed gesegelt. Also ein Mann und eine Frau zusammen. Wir können uns aber aussuchen, wer steuert und wer Vorschulter ist. Zu den Mixed-Kategorien gibt es noch ein zweites Boot, das nennt sich 470er. Das war sehr, sehr lange Zeit bis nach den Olympischen, also bis bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Gab es das jeweils als männliche und weibliche Kategorie und danach wurde das dann quasi zu einer zusammengefasst und wird jetzt auch mixed gesegelt, ein Mann, eine Frau zusammen. Auch wieder mit der Vorgabe, die können sich aussuchen, wer steuert und wer Vorschulpreis. Dann haben wir ein richtig klassisches Boot, den Ilka 6 und 7. Gibt es einmal männlich, einmal weiblich. Die Jungs haben eben das 7 Quadratmeter Segel und die Mädels haben das 6 Quadratmeter Segel. Dazu gibt es quasi dann auch noch eine Jugendklasse, die 4.7 heißt. Die haben dann 4.7 großes Segel. Segeln aber alle den gleichen Bootsrumpf. Und dann gibt es noch den 49er. Das ist so ein Skiff, also ein sehr, sehr flaches Boot, was auch schon super modern ist. Und das gibt es quasi einmal, das sind zwei Mädels, die zusammen segeln im 49er FX oder zwei Jungs, die zusammen segeln im 49er. Und damit haben wir die olympischen Bootsklassen abgehandelt und quasi zu jeder dieser olympischen Bootsklassen gibt es dann immer noch wie den Ilka 4 mit dem 4.7 großen Segel, gibt es dann quasi zu jedem eigentlich noch eine Nachwuchsbootsklasse. Also zum 49er gibt es den 29er, das ist quasi einfach eine kleinere, skalierte Version, dass man auch vom Körpergewicht in dem jüngeren Alter schon ein sehr ähnliches Boot segeln kann, um sich quasi auf die olympische Disziplin dann vorzubereiten.
Okay, das war jetzt schon mal ein guter Überblick. Aber wo gibt es dann denn jetzt so die Feinheiten oder die genauen Unterschiede auch zwischen den Bootsklassen, jetzt nur zum Beispiel 49er und Nacra 17? Wie unterscheiden sich da die Boote? Sind ja nicht in jeder Klasse dieselben, oder?
Nee, also allein der Name 49er beschreibt halt quasi dieses Boot und Nacra beschreibt ein anderes Boot. Also sind völlig unterschiedliche Disziplinen. Wenn ich mich auf den 49er setzen würde, denn da würde auch nicht, ich würde da nicht gut irgendwie vorwärts kommen. 470er noch viel weniger. So dass die Bootsklassen an sich brauchen völlig unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Unterschied jetzt zwischen Nacra und 49er, das erste offensichtlichste ist, wir haben zwei Rümpfe, die haben nur einen. Und unser Boot fliegt und deren fliegt nicht.
Okay, das heißt, wir können jetzt die Frage auch schon klären, dass bei dir hauptsächlich immer Nacra 17 am Start war.
Genau, ich bin mit 17 in Nacra 17 eingestiegen, aber aus dem 29er. Also ich bin quasi von einer anderen Jugendbootsklasse gekommen und nicht aus der, die spezifisch zu dem Boot gepasst hätte. Bin dann in Nacra gegangen, bin 8 Jahre Nacra 17 gesegelt und habe dann für mich nach den Olympischen Spielen in Paris entschieden, dass ich den Rest meiner Karriere gerne Windsurfen machen möchte und kam aber auch aus einer Situation, wo ich eigentlich zwar weiß, wie man Regatta segelt und wie Taktik und Strategie funktioniert, konnte aber nicht windsurfen.
Das heißt, von deinen körperlichen Voraussetzungen war dann Nacra 17 aber das naheliegendste oder wieso hast du dich dann für Nacra 17 entschieden?
Ich weiß eigentlich nicht, wieso ich im Segelsport gelandet bin. Ich bin viel zu klein dafür. Weil je größer man ist, desto mehr Gewicht kann man über seinen Hebel halt dem Segel entgegensetzen und das spielt eigentlich in allen Klassen eine Rolle. Also je größer man ist, desto besser ist man aufgestellt in allen Bootsklassen. Und das haben meine Gene nicht bedacht, dass in dieser ganzen Idee irgendwie Körpergröße ganz gut gewesen wäre.
Wenn wir jetzt mal mehr in so einen Wettkampf schauen, was gibt es da so für verschiedene Taktiken? Man bespricht sich ja wahrscheinlich schon im Vorfeld, schaut im Vorfeld schon so ein bisschen den Wind an. Wie geht man denn da vor? Also hat man dann wirklich einen Plan oder segelt man da manchmal auch einfach anderen schnelleren Booten hinterher und denkt, gibt es da auch so eine Art Windschatten, um die dann vielleicht noch überholen zu können? Also wie wählt man dann auch so die richtige Technik oder den richtigen Weg aus? Weil ihr könnt wahrscheinlich auch nicht so viel, weil wenn ihr 50 Stundenkilometer fahrt, da kann man sich wahrscheinlich währenddessen auch nicht mehr so viel unterhalten. Also da müsst ihr ja euch blind irgendwie vertrauen und der eine gibt wahrscheinlich vor, hey, wir fahren jetzt rechts oder du merkst wahrscheinlich nur, okay, der macht irgendwas, da mache ich jetzt mal mit. Also wie funktioniert auch so die Kommunikation?
Also an sich legt man sich vor einem Rennen schon einen Plan zurecht. Das beginnt aber schon deutlich vor der Regatta, dass wir frühzeitig unsere Trainingslager in den Revieren planen, wo wir Weltmeisterschaften, wo wir Europameisterschaften haben, wo wir Olympische Spiele haben. Und das beginnt Jahre vorher und nicht eine Woche davor. Um zu verstehen, okay, was passiert hier bei welcher Windrichtung auf diesem Revier, damit wir verstehen lernen, in welche Richtung wir fahren müssen. Und dann fahren wir so eine Stunde, bevor unser Wettkampf beginnt, sind wir quasi auf dem Regattakurs. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wann wir raus dürfen. Da gibt es eine Flagge, die an Land hochgezogen wird, um zu sagen, okay, ihr dürft jetzt euch einsegeln. Und dann fahren alle raus und schauen, fahren einmal nach rechts, fahren nach links, schauen sich an, okay, wie ist der Wind heute? Und welche Richtung quasi bevorzugen wir oder wie spielt das in unsere Taktik und Strategie rein? Das überlegt man sich dann alles, bespricht sich vielleicht mit Trainingspartnern, mit denen man auch so Seitenchecks fahren kann vorher, um rauszufinden, was da so mit dem Wind passiert. Bespricht sich mit seinem Trainer und hat dann quasi einen groben Plan und weiß auch, so vor 5 bis 10 Minuten vorm Start schaut man sich dann die Startlinie an und überlegt sich, okay, welche Seite der Startlinie ist eigentlich favorisiert? Und überlegt sich aus dieser Kombination von, wo möchte ich insgesamt quasi auf dem Kurs hin, zu, okay, welche Startlinienseite möchte ich benutzen? Überlegt man sich die beste Kombi, wie man sich taktisch zu seinen Gegnern positioniert und dann aber auch richtig zu der Strategie, die man sich zurechtgelegt hat. Bespricht das alles mit seinem Trainer und überlegt dann nochmal hin und her und dann ist der Rest der Entscheidung, ist aber einfach so eine konstante Kommunikation zwischen Steuermann und Vorschoter darüber, was wir gerade noch so an Fakten auf dem Regattakurs sehen, was irgendwie neu dazukommt, was sich verändert. Und die letzte Entscheidung hatte dann aber in dem Fall Paul, weil also er einfach am Steuer saß und das war dann sein Call.
Okay, und wie ist jetzt so ein Wettkampf aufgebaut? Also was gibt es da für so Phasen während einer Regatta und wie lange dauert so ein Wettbewerb?
Wir haben in 5 bis 6 Tage Wettkampf. Wir haben eine Qualifying Series, also 2 bis 3 Tage am Anfang, wo wir bei großen Feldern quasi in Gruppen aufgeteilt werden, dass es einfach nicht zu viele Leute auf zu engem Raum sind, sondern man irgendwie mit so 25 bis 50 Leuten in der Regel in einer Gruppe ist. Und diese Gruppen werden von Tag zu Tag rotiert, dass man immer mal mit, also gegen andere Leute fährt, die Ergebnisse werden dann runtergerechnet, dann gibt es quasi so ein Gesamtranking. Nach diesem Gesamtranking wird dann für Tag 4 und 5 eingeteilt in Finals, da segeln dann nur noch die besten, sagen wir 35 oder 40 zusammen. Je nachdem, das hängt immer von der Bootsklasse ab und von der Größe der insgesamt gemeldeten Personen, wie viele Leute, wie groß diese Gruppen quasi sind. Und dann segelt die beste Gruppe zusammen und die zweitbeste und die drittbeste, je nachdem, wie viele Gruppen es dann halt geben muss. Und der letzte Tag ist für uns Medal Race Tag, wo es in den meisten Disziplinen quasi nur noch ein Rennen gibt mit doppelter Punktzahl. Die besten 10 segeln gegeneinander. Und damit wird dann quasi der Sieger auch entschieden. Also man nimmt den Punktevorsprung, den man sich über die Woche erarbeitet hat, nimmt man mit. Aber für den 10. Platz gibt es dann eben auch 20 Punkte. Das heißt, der tut weh.
Jetzt ist ja auch so, dass es während den Wettbewerben ja auch immer ein Boot mit einem Schiedsrichter gibt. Was für Fouls und Strafen können denn da überhaupt bei euch im Segelsport passieren?
An sich alles zwischen einem Penalty und einer Disqualifikation. Wobei wir im großen Teil des Wettkampfes so ein Gentleman-Sport sind. Also wir regeln die Sachen untereinander auf dem Wasser und die Jury greift da gar nicht ein, sondern die sind mit draußen und die pfeifen, also wir pfeifen vor allem nach Regel 42 und das wäre unerlaubter Vortrieb. Bedeutet, wenn jemand zu viel sein Boot bewegt oder an seinem Segel zieht oder seinen Körper benutzt, um unerlaubt Vortrieb des Bootes zu erzeugen. Dazu würde auch fallen, in den Jugendbootsklassen, die haben noch ein Paddel dabei, da ein Paddel zu nehmen oder sein Bein rauszuhalten und damit das Boot irgendwie nach vorne oder hinten zu bewegen. Das schauen die sich halt an und geben da quasi ihre Meinung zu ab. Und alles andere machen wir aber im ersten Teil der Regatta untereinander. Und die Jury ist dann an sich vor allem an Land da, dass wenn wir Situationen hatten, wo wir gesagt haben, okay, ich habe gedacht, ich komme da bei dir vorne. Wir haben ganz normal Vorfahrtsregeln, rechts vor links, wie im Straßenverkehr auch. Und gibt natürlich auch manchmal Situationen, wo man sich dann vielleicht ein bisschen verschätzt und einer muss ein bisschen ausweichen. Und das kann dann dazu führen, dass man das quasi an einem Tisch an Land noch bespricht und klärt mit der Jury dann, die sich von beiden Seiten dann die Situation anhört und dann eine Entscheidung drüber fällt, was da passiert ist und wer zu bestrafen ist. Untereinander protestieren wir gegeneinander. Also wir nehmen quasi die Hand hoch und sagen, Protest, ich glaube, du hast eine Regel gebrochen. Und dann kann der andere entscheiden, ob er die Strafe annimmt. Und die Strafe wäre halt, einen 360-Grad-Kringel zu fahren. Du fährst einmal im Kreis und darfst dann weiterfahren. Oder du entscheidest halt, nee, ich habe hier keine Regel gebrochen. Und dann geht es meistens dann an Land quasi in die Verhandlung.
Jetzt macht es auch Sinn, warum man dann bei den TV-Übertragungen manchmal sieht, dass die Boote im Kreis fahren.
Genau, es ist einfach nur die Bereinigung quasi von der Strafe dann.
Okay. Wow, ich finde, wir haben jetzt so viele coole Sachen von dir gelernt. Also es war richtig spannend. Also echt, also tatsächlich Komplexität trifft es echt ganz gut beim Segelsport, ne? Ich würde sagen, wir haben jetzt einmal so ein bisschen so den Sport an sich, glaube ich, ganz gut kennengelernt. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen zu deiner Karriere über. Aber bevor wir jetzt einen Blick in die Vergangenheit werfen, müssen wir so ein bisschen auch über deine neuesten News sprechen. Denn du hast ja auch vor ein paar Wochen verkündet, dass du so gesehen die Sportart wechselst. Also vom Lacra 17 wechselst du jetzt zum Windsurfen. Was hat dich denn dazu bewogen, zum Windsurfen zu wechseln?
Am Ende sind es total viele Gründe. Also was man halt dazu sagen muss, ist, wir sind beim Segeln, so gerade in den Teamsportarten, ist es nicht ungewöhnlich, dass man 10 Jahre, manchmal auch deutlich mehr miteinander zusammen segelt und eben auch super viel Zeit zusammen weg von zu Hause verbringt. Und einfach zu zweit eigentlich aus einer Position, wo man den Sport teilt, halt 250 plus Tage im Jahr irgendwie meistens auch gemeinsam wohnt, einfach weil das so kosteneffizient ist. Und das muss passen, das muss auch zu der Lebenssituation passen, dass beide zum gleichen Zeitpunkt das wollen, irgendwie im gleichen Lebensabschnitt sind. Das war bei Paul und mir nicht mehr unbedingt so, weil wir auch ein paar Jahre Altersunterschied haben. Paul hat sein erstes Kind gekriegt. Das waren so ein bisschen Gründe, wo wir gesagt haben, okay, das passt nicht mehr so richtig zusammen. Auch perspektivisch muss man sagen, dass durch den Altersunterschied ich wahrscheinlich meine Karriere später beenden werde als Paul oder zumindest den olympischen Teil der Karriere. Und ich mir halt auch überlegen musste, okay, wie möchte ich, dass meine Zukunft da aussieht? Nacra ist eine sehr komplexe Disziplin. Also das Boot ist viel Material, das hat viel mit Vermessen, Aufbauen, Bootsarbeit, Arbeit mit Tauwerk etc. zu tun. Und die nächsten beiden Zyklen sind für uns ja ein Übersee. Also Olympische Spiele LA und Brisbane sind einfach Amerika und Australien, bedeutet für uns, ganz noch mehr Material als in so einem Europazyklus, wie wir jetzt in Paris hatten. Ganz viel packen in Container, rüberschicken, viel Logistik. Und ich musste mir halt mit all den Dingen irgendwie Gedanken machen, okay, wie sehe ich meine nächsten 8 Jahre in dem Sport? Und habe mir dann nach den Olympischen Spielen eben die Chance gegeben zu sagen, okay, ich probiere mich mal ein bisschen aus und schaue mal, wo quasi meine Reise weiter hingehen soll und wofür ich brenne, und bin dann beim Windsurfen geblieben.
Und wie läuft's aktuell? Welche Herausforderungen hast du so beim Umstieg erlebt?
Ich würde sagen, der Umstieg ist ein jahrelanger Prozess auf jeden Fall, der nicht mal eben so abgehakt ist, weil ich tatsächlich auch körperlich einfach eine komplett neue Disziplinen lernen. Also Windsurfen und Segeln ist halt in den Bereichen, die man sich irgendwie theoretisch erarbeiten kann, schon gleich, aber alles, was irgendwie körperlich mit Gleichgewicht, Bewegungsabläufen etc. stattfindet, könnte nicht verschiedener sein. Und dementsprechend ist das athletisch eine Umstellung, Muskeln aufzubauen und Stellen, wo ich bisher keine hatte. Und also so sportpsychologisch total spannend, weil ich das erste Mal seit 13 bin, quasi ein Boot alleine segel, ja. Was auch super spannend ist. Und so surf-seglerisch gibt es halt auch super viele Sachen, die ich neu lernen muss. Ich muss aber sagen, macht auch so diese ganze Reise halt total spannend und bietet mir halt auch eine Chance, am Ende aus dem Sport rauszugehen und zu sagen, ich habe halt tatsächlich auch einfach super viel gesehen und ganz, ganz vielfältige Erfahrungen gemacht und die Sportart aus Blickwinkeln betrachtet, die super wenig Menschen nur zu sehen bekommen, weil die meistens entweder in der Bordsportart sind oder in der Bootsklasse. Und ich bringe jetzt halt meine Erfahrungen aus dem Boot mit und darf quasi versuchen, wie ich die im Windsurfen am besten umgesetzt kriege, und um die dann am Ende zu meinem Vorteil zu nutzen. Und bis jetzt macht mir die Reise unfassbar viel Spaß, ist natürlich aber auch eine große Herausforderung an vielen Stellen, auch geduldig genug zu sein, darauf zu warten, also es erfordert einfach unfassbar viel Mut, glaube ich, also für mich auf jeden Fall gerade, aus einer Disziplin zu kommen, wo man konstant in den Top 10 der Welt agiert hat und zu entscheiden, so okay, ich fange jetzt nochmal von unten an und lerne das Neue, in dem Glauben daran, dass ich das schaffen kann, wieder um olympische Medaillen mitzukämpfen, ohne dass man die Sicherheit hat, von wegen das klappt, sondern es ist wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich will das machen, ich gebe da alles für und ich glaube daran, dass ich das schaffen kann, aber es gibt ja niemanden, der dir eine Garantie dafür gibt.
Es ist schon ein großes Abenteuer, auf das du dich begeben hast, und es ist natürlich auch spannend dann zu sehen, wie sowas auch funktionieren kann, aber jetzt hast du ja gerade auch schon Olympia angesprochen. Wie realistisch siehst du denn deine Chancen, dann auch beim Windsurfen bei den Olympischen Spielen teilzunehmen?
Langfristig auf jeden Fall. LA ist eine ziemlich kurze Zeit, aber nicht, also möglich, glaube ich, auf jeden Fall. Aber langfristig Richtung Brisbane auf jeden Fall.
Darf ich dich noch fragen, wie es allgemein auch so mit der Drucksituation ist? Also du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass du jetzt auf einmal nicht mehr zu zweit auf dem See, auf dem Schiff oder auf dem Boot bist, sondern jetzt eben alleine. Spürst du da jetzt ja mehr Druck und mehr Verantwortung, dass du, dadurch, dass du jetzt alleine segelst? Oder ist es vielleicht sogar so ein bisschen was, was dich sogar positiv beeinflusst, dass du jetzt wirklich selbst sozusagen die Segel in der Hand hältst?
Du hast es, glaube ich, beide schon genannt. Also da sind beide Aspekte da und aktuell würde ich nicht sagen, dass einer dem anderen überwiegt, sondern es ist ein bisschen tagesformabhängig. Je nachdem, was ich mache, denke ich mir so, oh, jetzt auch schön, das zu zweit zu regeln. Und in anderen Momenten denke ich mir so, boah, es ist entspannt, einfach für mich selber Entscheidungen treffen zu können.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie ich finde. Und ich finde es auch krass, dass du dich auf dieses Abenteuer begeben hast. Und vor allem, das kann ich dir auch so sagen, das ist schön, dass du auch diesen Optimismus versprühst. Weil das ist ja immer wieder auch mit Risiken verbunden. Vor allem das, was du jetzt gewagt hast. Und dementsprechend da dann optimistisch reinzugehen, ist wahrscheinlich auch mit das Wichtigste, was man machen muss, ne?
Jeder Sportler ist in dieser Situation, dass man sich was wünscht, mega hart dafür arbeitet und einem aber keiner die Garantie gibt dafür, dass es klappt. Ich habe jetzt für mich schon einmal bewiesen, ich wollte das unbedingt, ich habe da alles reingesteckt und es hat geklappt. Und ich versuche es jetzt noch ein zweites Mal zu machen. Aber wenn wir es nicht im Leistungssport machen und im Sport diese Geschichten schreiben, wer und wo und wann dann?
Es gehört auf jeden Fall viel Mut dazu und wir wünschen dir auf jeden Fall auf dem Weg schon alles Gute.
Danke.
Wenn wir jetzt schon über Olympia sprechen, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen die letzten beiden Olympischen Spiele, an denen du teilgenommen hast, Revue passieren lassen. Du hast ja bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Bronzemedaille im Nagra 17 gewonnen. Wie hast du rückblickend diesen Erfolg erlebt und was hat er für dich bedeutet?
Ich muss tatsächlich sagen, dass das, also Tokio ziemlich früh kam. Es war ja nicht so, dass ich vorher schon mal bei Olympischen Spielen war und mir das angeschaut habe. Und für mich war die Teilnahme in Tokio schon so groß, dass ich quasi in dem Moment, wo ich das erste Rennen gefahren hatte und mit dem zweiten Rennen auch den größten Punkt von meiner Bucketliste mit ich will ein Rennen bei den Olympischen Spielen gewinnen abgehakt hatte, war ich schon so happy, dass so die Medaille hat dann nochmal riesengroß was on top gesetzt, mit dem ich nie gerechnet habe. Und für mich war das und ist es total schwierig, so diese Größe von einer olympischen Medaille gerade im Segelsport zu fassen. Weil wir haben eben nur 10 Medaillenentscheidungen und wir können auch nur pro Olympischen Spiele eine Medaille gewinnen. Es ist jetzt nicht so, dass wir wie im Turnen irgendwie die Chance hätten, bei einem Mal Olympischen Spiele irgendwie mehrere Medaillen zu gewinnen. Von daher kam das relativ schnell und war in der Größe so gar nicht richtig greifbar. Das kommt jetzt erst irgendwie mit der Zeit, auch damit, dass es dann in Paris halt nicht nochmal geklappt hat, weiß man es nochmal viel höher zu schätzen. So, okay, das ist eigentlich echt richtig schwierig. Und auch, ich musste realisieren, dass in Tokio ganz, ganz viele Puzzleteile für uns zusammengepasst haben, wo wir einfach einen guten Coach hatten, der auch das in die Wege gebracht hat, dass die alle so gut zusammenpassen. Und wir eine geniale Lebenssituation hatte, die zu diesem Erfolg geführt hat. Und das nicht immer auch Puzzleteile sind, die man so mit Gewalt zusammenschieben kann, sondern da hat auch einfach schon ziemlich viel gepasst.
Was war damals so der Schlüssel zum Erfolg? Was würdest du sagen?
Es waren ganz viele Dinge. Es war nicht quasi eine klare Sache. Wir hatten einen mega guten Coach, wir hatten eine gute Sportpsychologin, wir hatten einen guten Athletiktrainer, wir hatten geniales Setup da vor Ort, die Bedingungen haben zu uns gepasst. So, es waren einfach viele Dinge, die zusammengepasst haben, wo man auch nicht unbedingt sagen würde, das war jetzt nur Glück, sondern da ist einfach schon viel Arbeit vorher reingeflossen, um das alles so zusammenarbeiten zu lassen. Aber man muss auch die richtigen Menschen in seinem Support-Team zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, damit das dann so matcht.
Weißt du, wie viele Medaillen es in Tokio gab für den ganzen Segelsport?
Für den ganzen Segelsport?
Ja. 10. Nee, ich meine, wie viele Medaillen Deutschland geholt hat, sorry.
3.
3 Medaillen in Tokio?
Ja, cool. Im Segelsport. Aber alle 3 am gleichen Tag, das war so ein bisschen das Besondere. Dass die im Finalrennen, die eigentlich einen Tag vorher sein sollten, da war kein Wind, wurden dann auf unseren Tag verschoben. Und wir haben halt innerhalb von 1,5 Stunden, glaube ich, dann die 3 Medaillen gewonnen, direkt hintereinander weg.
Wir müssen ja natürlich auch jetzt über die Olympischen Spiele in Paris sprechen, beziehungsweise für euch waren es ja 2024 so gesehen die Olympischen Spiele in Marseille.
Und Marseille ist ja schon auch so ein bisschen dafür bekannt, dass es auch herausfordernde Bedingungen sind, also dass auch Leichtwindfenster dabei sind und auch immer starke Böen dabei sind. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in die Bedingungen vor Ort? Wie war es für euch, dort zu segeln?
Wir haben uns ja von 2019 quasi auf das Revier vorbereitet. Dass es während der Olympischen Spiele so schwierig und so leid wird, hat, glaube ich, kaum jemand erwartet. Ich muss auch sagen, dass ich aus Tokio rausgegangen bin und die Regatta-Organisation das beste Event auf die Beine gestellt hat, was ich im Segelsport bis dahin erlebt habe. Also für mich war das wirklich so, okay, krass, Olympische Spiele sind einfach doch nochmal ein Level drüber. Weil wir normalerweise bei einer WM oder EM haben wir immer mal ein Rennen dabei, wo der Wind so doll dreht, dass man sagen würde, okay, das war jetzt grenzwertig, ob man das wertet oder nicht. Also die Rennen werden dann abgebrochen, in der Regel bevor irgendwer das Ziel erreicht hat und dann zählt es einfach nicht. Und das haben sie halt in Tokio sehr konsequent gemacht. Wenn da was dazwischen war, wo sie gesagt haben, sind wir uns jetzt nicht so sicher, ob das fair ist, haben sie das abgebrochen. Dementsprechend bin ich da rausgegangen und war so, okay, wenn das das Level von Olympischen Spielen ist, dann wird das in Marseille auf jeden Fall schwierig, da viele Rennen zu kriegen. Aber ich habe halt erwartet, dass sie das von der Qualität ähnlich schaffen. Also, dass sie dann irgendwie die Regattakurse weiter aufs Meer legen. Marseille war eine Bucht, die ganz, ganz, da waren viele Berge und Inseln, die sich erhitzt haben, die das Wetter ganz schwierig gemacht haben und sehr unbeständig. Was für uns für die Rennen immer nicht so gut ist, weil unbeständig gibt halt viele Variablen, die man auch als Segler gar nicht sehen oder überblicken kann, die dann da auch viel Glück und Pech mit ins Spiel bringen. Da hatte ich persönlich damit gerechnet, dass die mehr darauf achten, die Qualität hochzuhalten und habe im Endeffekt was erlebt, was ich nach der Erfahrung quasi aus den Olympischen Spielen in Tokio nicht erwartet habe, dass die Rennqualität einfach nicht hoch war, sondern dass sie sehr strikt auch sich an Vorgaben gehalten haben von, okay, wir machen den Hafen nicht auf vor 12 Uhr mittags. Und die haben dann einen Regattakurs rausgenommen, der weiter draußen außerhalb der Bucht war. Was mir im Nachhinein gesagt wurde, ist, dass sie auch eine Rennleitung genutzt haben, die wo sie quasi so Competition Manipulation verhindern wollten und da viele Menschen involviert waren in die Rennleitung, die eigentlich mit olympischem Segelsport nicht viel zu tun haben. Die zwar im Segelsport den Job machen, aber nicht im olympischen und deshalb sich mit den einzelnen Disziplinen und den kleinen Feinheiten von der Rennleitung da eigentlich gar nicht so auskannten und deshalb für uns ein paar Entscheidungen getroffen haben, wo man sagen muss, die Qualität der Wettkämpfe dort war einfach nicht sonderlich hoch, was so ein bisschen so ein trauriges Auge auf die Segelwettkämpfe hält, weil wenn man selber von sich sagen kann, okay, man ist einfach schlecht gesegelt, dann ist das eine Sache. Wenn man aber immer diesen Faktor drin hat von, es war vielleicht auch nicht so ganz gut organisiert, macht es das noch ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, für die Bedingungen, die wir da hatten, hatten wir einfach nicht das beste Paket am Start.
Ihr seid Achter geworden, oder?
Ja.
Würdest du trotzdem sagen, dass ihr mit der Leistung zufrieden wart?
Nee.
Warum?
Also schon, ich bin schon enttäuscht rausgegangen.
Ja, wahrscheinlich auch, also wenn du jetzt zurückblickst so auf Tokio, hast du da jetzt auch so den Anspruch gehabt, weiter nach vorne zu kommen, vielleicht sogar Richtung ja. Silber und Gold zu schielen, ja, oder?
Ja, und ich muss im Nachhinein auch sagen, dass eine zweite olympische Medaille zu gewinnen auf jeden Fall schwieriger ist als die erste, weil man einfach diese Komponente eigenen Erwartungsdrucks nochmal auf eine ganz andere Art und Weise verspürt, als wenn man das zum ersten Mal versucht.
Wir haben jetzt zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Selbst die besten Segler sind ja nicht vor Seekrankheit sicher. Hast du ein geheimes Mittel dagegen oder heißt es einfach durchhalten und den Horizont im Blick behalten?
Ich habe keine Seekrankheit. Dementsprechend keine Geheimnisse auszuplaudern. Ich weiß aber, dass meine Zimmernachbarin in Tokio nicht ganz frei war von Seekrankheit und es sie auch Wege gefunden hat, sich ein bisschen besser zu fühlen. Aber ich glaube, die führen dann über Tabletten.
Das stelle ich mir aber auch echt schwierig vor. Also wenn man Seekrankheit hat und dann trotzdem den Sport so sehr liebt, dann muss man ja echt einiges in Kauf nehmen.
Ja, es sind nicht so ganz wenige Leute. Also es gibt schon einige, die seekrank sind tatsächlich, obwohl die Leistungssportler im Segeln sind.
Jetzt stell dir vor, ein langer Segeltag liegt hinter dir. Wie genießt du den Feierabend an Land am liebsten?
Jetzt nach so einem anstrengenden, aber schönen Segeltag, der aber auch, also ja, so aus dem olympischen Sport, würde ich sagen, Gardinen zu, dunkel, Buch ist schon nicht schlecht. Und es darf dann auch gerne ein bisschen kühler sein in dem Zimmer, weil meistens ist es ja dann doch recht warm. Wenn wir jetzt so Sommerurlaub, Dänemark, dann finde ich Grillen am Strand im Sonnenuntergang ist auch eine gute Alternative, aber das würde ich nicht wählen, wenn ich quasi leistungssportlich unterwegs bin.
Jetzt, apropos Dänemark und Strand, das war schon ein gutes Stichwort. Jetzt stell dir vor, du könntest dich in den Urlaub beamen. Wärst du da eher auf einer gemütlichen Jolle unterwegs oder auf einer Hightech-Yacht oder gar nicht auf dem Boot?
Im Urlaub,
Ja.
tendenziell First Choice wären die Berge. 9 bis 15 Meter Yacht und Dänemark finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Also ich bleibe dann ganz gerne auch in heimischen Gewässern. Ich muss nicht irgendwo um die Welt segeln. Das will ich schon ganz gerne ab und zu nochmal machen und auch mal so durch die Nacht und Offshore segeln. Und das dann aber auf einer Rennjacht, also auch richtig irgendwie mit Background. Aber das würde ich nicht für meinen Urlaub wählen, sondern das wäre einfach ein Abenteuer, was noch mit auf der Liste steht.
Und jetzt bist du ja schon so viel auf der Welt rumgekommen. Hast du einen Lieblingshafen?
Segelort, würde ich sagen, ist Auckland, Neuseeland. Hafen finde ich jetzt schon wieder schwieriger, weil bei Lieblingshafen denke ich wieder an Sommerurlaub Dänemark. Früher so die Kategorie von, okay, das muss einen Spielplatz haben oder irgendwie einen geilen Spot, wo man abends grillen kann. Von daher, da würden dann andere Sachen auftauchen. Aber mein Lieblings so Segelort fürs Training oder so wäre Auckland in Neuseeland. Da habe ich mich schon sehr wohl gefühlt und das einfach total genossen, da zu sein.
Das ist doch schön. Und wir haben es auch genossen, dass du bei uns im Podcast warst. Das war sehr schön. Und ich glaube, ich habe ja jetzt des Öfteren auch das Wort Komplexität erwähnt. Und du hast es geschafft, was Hochkomplexes, was das Segeln ist, uns heute wirklich sehr verständlich zu erklären. Und es war echt schön, diese Seite kennenzulernen, aber auch deine Karriere zu beleuchten. Und du kannst ja auf jeden Fall auch sehr stolz darauf sein, dass du es geschafft hast, eine olympische Medaille zu gewinnen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und es ist wirklich was, was du wahrscheinlich auch nie vergessen wirst. Und jetzt hast du dich auf ein neues Abenteuer begeben, liebe Alisa. Und war total schön, auch darüber zu reden und zu sehen, mit was für einem Mut du auch an die Sache herangehst. Und wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass die Reise weitergeht, dass die Reise erfolgreich gestaltet wird, dass du auch damit zufrieden bist. Und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wir sind schon sehr gespannt und sagen jetzt fürs Erste erstmal vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Auch unseren Zuhörern möchten wir danken. Schön, dass ihr auch heute bei der neuen Folge Beyond Sports wieder am Start wart. Und liebe Alisa, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Segeln in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Segeln, die Bühne gehört dir.
Vielen Dank erstmal, dass ich da sein durfte. Ich finde es total cool, dass ihr euch die Zeit nehmt, immer auch die Randsportarten mal zu beleuchten und Einblicke zu geben in die Leben der einzelnen Personen und Sportarten. Das finde ich total cool. Was meine Sportart betrifft, ich kann nur jeden motivieren und dazu einfach sich eine Segelschule im Umfeld zu suchen oder auch eine Wassersportstation, die irgendwie Windsurfen, Kitesurfen anbietet und aufs Wasser zu kommen, in welcher Form auch immer und sich damit zu beschäftigen und einfach so die Freiheit zu spüren, wenn man auf dem Wasser ist und was Neues zu lernen, draußen an der frischen Luft mal das Handy einfach an Land zu lassen und da die Zeit zu genießen, in welcher Form auch immer. Also ich finde, das ist völlig okay, auch für sich zu entscheiden, okay, das ist einfach nur cool, dass ich ein Boot bewegen kann irgendwann und da die Zeit mit meinen Freunden genieße und gemeinsam einen Turn mache, wenn das auch nur eine Stunde ist und auf die Art und Weise mit dem Sport in Kontakt zu kommen. Genauso ist das aber total cool, wenn ihr irgendwie jünger, älter seid und in den Regattasport einen Einblick zu bekommen. Die Vereine, Klassenvereinigungen, die haben eigentlich immer Angebote, auch um in einzelne Bootsklassen reinzuschnuppern, um die ersten Wettkämpfe zu machen. Das sind alles super liebe Menschen, die sich in ihrer Freizeit gerne Zeit nehmen, euch die Sportart näher zu bringen. Und das geht auch auf deutschen Seen. Das muss nicht unbedingt auf der Ostsee oder auf irgendeinem großen Meer stattfinden.